Wir haben in dem Gebet, was wir gerade zum Herrn gesungen haben, ihn als Hirt und Hort angesprochen und haben ihn gebeten, dass er uns an Lebenswassern lagern möchte. Und da möchte ich nochmal mit euch den Psalm lesen und überdenken, den wir diese Woche schon mal gelesen haben. Den Psalm, den wir alle gut kennen, den Psalm 23. Psalm 23. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tale des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir, dein Stecken. Und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch an meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Fürwahr, Güte und Huld werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn auf immer da. Am Dienstag, als wir hier zusammen waren, da haben wir auch schon an diesen Psalm gedacht. Und da haben wir auch an den Apostel Petrus gedacht, der nach seiner Wiederherstellung vom Herrn den Auftrag empfangen hatte, weide meine Schafe. Und er schreibt ja nun an jüdische Christen in der Zerstreuung, beziehungsweise an die Ältesten in den Gemeinden, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Und das war eigentlich auch der Anlass, dass ich in den letzten Tagen über diesen Psalm nochmal nachgedacht habe. Und wenn wir jetzt, so wie wir es im Gebet ausgedrückt haben, zu den Füßen des Herrn Jesus sitzen und diesen Psalm vor uns haben, dann bin ich mir sehr wohl bewusst, dass ich nicht sagen kann, was nicht schon viele, viele Male gesagt oder geschrieben wurde, seit der Zeit, da der junge David diesen Psalm niedergeschrieben hat. David selbst war seit seiner frühesten Jugend Hirte und damit ein Bild von dem, der einmal auf seinem Königsthron sitzen wird. Beim Lesen der Bibel hat man den Eindruck, jedenfalls geht mir das so, dass Gott seit Beginn der Weltgeschichte die Hirten besonders gern hatte. Denken wir zum Beispiel an Abel im Gegensatz zu Kain oder an Jakob im Gegensatz zu Esau, der ein Jäger war. Der erste Jäger, von dem die Schrift berichtet, ist Nimrod in 1. Mose 10. Da heißt es sogar, dass er ein gewaltiger Jäger war, so wird er da genannt. Der Unterschied zum Hirten ist deutlich. Der Hirte kennt seine Tiere. Er pflegt sie, er hegt sie. Der Jäger erlegt die Tiere, tötet sie, oft verbunden sogar mit menschlichem Ruhm, denken wir so an die Großwildjäger. Nimrod war so ein Jäger. Nimrod wurde später König. Nachdem er erst einmal Tiere getötet hatte, tötete er auch Menschen. So sind die meisten Reiche dieser Welt auf Blut gegründet und aufgrund von Kriegen und Blutvergießen. Aber wenn der Herr seine Diener auserwählt, dann braucht er keine Jägernaturen. Dann sucht er Hirten wie Abel, Abraham, Isaak, Jakob, Mose und David. Mose musste 40 Jahre lang Schafe betreuen, die Herde seines Schwiegervaters, ehe ihm das Volk Gottes anvertraut wurde. Auch David musste das lange tun, bevor er König über das Volk Gottes wurde. Solange Mose noch eine Jägernatur hatte, die den Ägypter erschlug, durfte er das Volk Gottes noch nicht hüten. Der junge David war mit Leib und Seele Hirte. Er war aber nicht nur so ein weltfremder, romantischer Hirtenjunge, der im Feld war und auf seiner Harfe spielte, sondern er war interessiert am Volk Gottes. Beziehungsweise, wenn wir es neutestamentlich ausdrücken, er war interessiert am Reich Gottes. Er kannte die Schriften. Er kannte die Botschaft aus 5. Mose 12, dass das Volk, wenn es im Lande war, den Ort suchen sollte, aufsuchen, wo der Herr seinen Namen wohnen lassen wollte. Und nun waren sie schon 400 Jahre in dem Land. Aber keiner hatte diesen Ort gesucht, wo die Bundeslade Ruhe finden sollte. Außer David. Wir haben vor kurzem darüber nachgedacht im Psalm 132. Da in diesem Psalm wird schon gesagt, dass er schon diesen Ort gesucht hatte, als er noch auf den Feldern in Ephrata war. Und später, als er König wurde, hat er tatsächlich diesen Ort gefunden. Dort, wo der Herr seinen Namen wohnen lassen wollte, und er hat die Bundeslade nach Zion, nach Jerusalem gebracht. Ja, David kannte die Schriften, die Gedanken seines Herrn und Gottes. Er hatte Sehnsucht danach zu wissen, wo er sich aufhielt, wo er zu finden war. Er wollte bei ihm sein, so wie die Braut im Hohen Lied das ausdrückt, wo sie bei ihrem Bräutigam sein wollte. Und wo sie ihm die Frage stellt, an die wir eigentlich alle schon mal im Leben gestellt haben sollten. Wo weidest du? Wo hältst du dich auf? Wo lässtest du lagern am Mittag, heißt es da. Das heißt, wo hältst du dich auf? Ich möchte als dein Schaf bei dir auf deiner Weide sein. Das war Davids Wunsch. Denn er war überzeugt, er wusste, der Herr ist mein Hirte. Das ist eigentlich das Wichtigste im Leben eines Menschen. Wenn er das überzeugt von sich sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Jeder von uns wird wissen, dass der Herr Jesus ein Hirte ist. Vielleicht auch, dass er nicht nur ein Hirte, sondern der gute Hirte ist. Aber das zu wissen reicht nicht aus. Nicht einmal zu wissen, dass er unser guter Hirte ist. Das kann man alles wissen und trotzdem verloren gehen. Es reicht nicht aus, ihr lieben Jungen, dass ihr wisst, dass eure Eltern den Herrn Jesus als ihren guten Hirten kennen. Ihr müsst mit eurer Sündenschuld, mit der Schuld eures Lebens ganz persönlich zu ihm kommen. Euer Leben ihm ganz persönlich übergeben. Ihr müsst ganz persönlich wissen, der Herr ist mein Hirte. Wer das weiß, ist für ewig gerettet. Denn wer zur Herde des guten Hirten gehört, den wird niemand aus seiner Hand rauben. Das verspricht der Herr Jesus uns in Johannes 10. Das hat er uns verheißen. Aber dann müssen wir etwas hinzulernen. Mir wird nichts mangeln. Das wirklich aus Überzeugung zu sagen, denke ich, ist gar nicht so einfach. Das setzt einen Lernprozess voraus, der vielleicht sogar das ganze Leben andauert. Paulus konnte in Philipper 4 sagen, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich wage für mich so etwas nicht zu sagen. Wir können vielleicht sagen, gut, dass wir annehmen, dass wir darauf vertrauen, dass der Herr in jeder Situation bei uns sein wird. Paulus sagt aber nicht, ich nehme mal an, dass der Herr bei mir sein wird, sondern er sagt sozusagen, ich habe es erfahren. Wie die Dinge auch stehen, der Herr gibt mir die nötige Kraft. Er sagt in Philipper 4, ich habe gelernt, Mangel zu leiden und Überfluss zu haben, um mich zu begnügen. So etwas muss man, denke ich, lernen. Wir Älteren wissen vielleicht noch aus dem Krieg und Nachkriegszeit, was Mangel bedeutet, obwohl wir da persönlich noch gut von verschont blieben. Mancher hat es da gelernt, Mangel zu leiden. Im Krieg, in Nachkriegsjahren. Die jüngere Generation kann sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Vielleicht auch Mangel zu leiden im Geistlichen, in den Zeiten des Verbotes, wissen die Jüngeren vielleicht auch nicht mehr. Das war bei uns zu Hause früher, bei allen Geschwisterbesuchen, immer Gesprächsthema, dieses Versammlungsverbot von 1937. Mancher erinnert sich vielleicht noch daran, wie es ihm da ergangen ist. Heute müssen wir vielleicht die andere Seite lernen. Müssen wir vielleicht lernen, Überfluss zu haben. Weniger im Geistlichen als im Materiellen. Vielleicht ist das noch mühsamer zu lernen. Mit diesem Überfluss verantwortungsvoll vor dem Herrn umzugehen, als zu lernen, Mangel zu leiden. Das sind alles Erfahrungen in der Schule unseres Gottes. Hier in diesem Psalm haben wir jedoch keinen Mann, der wie Paulus sagen konnte, ich habe das alles durch meine Erfahrungen mit dem Herrn gelernt. Nein. Hier haben wir einen jungen Mann, der ohne solche langen Erfahrungen in ganz unerschütterlichem Glauben sagen konnte, mir wird nichts mangeln. Sind wir einmal ehrlich zu uns selbst? Können wir das sagen? Hat uns schon mal etwas gemangelt? Ist ja eine alte Lebenserfahrung, dass je reicher ein Mensch ist, desto unzufriedener ist er, weil er immer wieder mehr sieht, was er sich auch noch leisten möchte. Paulus konnte sogar aus dem Gefängnis in Rom schreiben, wo er das Nötigste nicht hatte. Ich brauche nichts. Ich habe sogar Überfluss. Ich brauche eure Gabe nicht, ihr Philipper. Wie kann das sein? Nun, das hängt davon ab, was unsere Maßstäbe sind. Wenn wir in dem genug haben, was der Herr uns schenken will, dann können wir in allen Lagen sagen, mir wird nichts mangeln. Wenn wir uns aber überall so in der Welt umschauen, unsere Blickrichtung nicht ausschließlich auf den Herrn gerichtet haben, und überall so uns umsehen, was es Begehrenswertes gibt, dann wird uns immer mangeln. Selbst wenn wir Multimillionäre sein sollten. Der Herr ist mein Hirte. Wenn wirklich das unser Lebensinhalt ist, erst dann können wir lernen, was es bedeutet, sagen zu können, mir wird nichts mangeln. Das Schaf, David sieht sich hier in der Rolle eines Schafes. Das Schaf denkt natürlich zuerst an Nahrung. Deshalb fügt er hier in Vers 2 hinzu, er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Diese Nahrung brauchen wir in der Nachfolge unseres Herrn jeden Tag. Die hat der gute Hirte jeden Tag aus seinem Wort für uns bereit. Besonders wenn wir hier am Sonntag als Gemeinde zusammen sind, dann will der Herr uns Nahrung geben. Wir haben das auch gerade im Gebet zum Ausdruck gebracht, dass wir Stärkung, dass wir Nahrung haben möchten für diese Woche. Und wir dürfen, wenn wir hier sonntags zusammen sind, diesen prophetischen Dienst der Ernährung an uns vollziehen lassen, der ja nach 1. Korinther 14 der höchste Dienst ist. Da will der Herr unmittelbar zu uns reden. Da will er uns weniger belehren. Natürlich wird er auch das dann und wann tun hier, dass er Belehrung gibt aus seinem Wort. Aber in erster Linie will er uns hier ernähren, uns erbauen, uns trösten und ermahnen. Die grünen Auen, auf die wir so geführt werden, die sind nicht da, um die Schrift jetzt zu studieren. Auf den grünen Auen wird nicht studiert, da wird gegessen, da wird Mahlzeit gehalten. In erster Linie wird da geruht, weil Schafe ja Wiederkäuer sind. An einem Teil des Tages grasen sie und später ruhen sie und wiederkäuen. Auch der Hirte in Hohelied 1, der ließ die Schafe morgens grasen und mittags ruhen. Da heißt es im ersten Kapitel, sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässest du lagern am Mittag? Mittags scheint im Orient die Sonne sehr heiß. Dann ist es für die Schafe zu heiß, um zu grasen. Da können sie nur noch ruhen in der Mittagshitze. Aber dann kommt es darauf an, was sie am Morgen zu sich genommen haben auf der grünen Weide. Wenn sie morgen zu faul waren zu grasen, dann werden sie mittags kaum ruhen können, dann werden sie von Hunger geplagt sein. Dann werden sie von außen von der Sonne geplagt und von innen von einem knurrenden leeren Magen. Es ist deshalb sehr wichtig, dass wir uns auf den grünen Auen richtig ernährt haben, bevor die Sonne in unserem praktischen Leben heiß wird. Ganz plötzlich kann es mal nötig werden, dass wir von dem zehren müssen, was wir auf den grünen Auen zu uns genommen haben, als es noch kühl war in unseren Lebenstagen. Denken wir an die Christenverfolgung in vielen Ländern. Wenn Gläubige auf einmal keine Bibel mehr haben, wenn sie zum Beispiel im Gefängnis sitzen, aber das braucht es noch nicht einmal zu sein. Wir können plötzlich krank werden oder in andere schwierige Situationen kommen. In Situationen, die wir persönlich vorher noch nie erlebt haben. Wer weiß dann schon von sich, wie er in solch einer Lage reagieren wird. Wenn er in eine solche Prüfung kommt, ob er von dieser Lage völlig niedergedrückt wird, ob er durch den Glauben aufrecht erhalten bleibt. Nur eins ist sicher, wenn plötzlich die Sonne in unserem Leben so heiß brennt, wenn wir in solche Situationen kommen, dann hängt es davon ab, wie wir am Morgen, als es noch kühl war, auf der grünen Au gegessen haben. Das Essen als gemeinsame Mahlzeit ist in der Bibel immer ein Bild von Gemeinschaft, ganz besonders am Tisch des Herrn. Aber persönlich bedeutet Essen, den Herrn Jesus ganz persönlich zu sich zu nehmen. Sich von dem zu nähren. Und nach Johannes 6, wo er das beschreibt, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Das, was wir essen, das prägt uns. Wenn wir ungesund essen, dann werden wir auch allmählich über längere Zeit ungesund aussehen und umgekehrt. Das ist mit körperlicher Nahrung genauso wie mit geistlicher. Auch wenn wir ganz privat zu Hause essen, merkt das unsere Umgebung, wenn wir uns falsch ernähren. Das gilt für das körperliche Essen genauso wie für das geistliche. Der Bräutigam im Hohelied, Kapitel 7, sagt von der Braut, dass ihre Nase wie Äpfel ist. Das bedeutet, er merkt, wenn er nahe bei ihr ist, dass ihr Atem nach Äpfeln riecht. Und der Apfelbaum im Hohelied ist ein Bild vom Bräutigam. Es ist also zu merken, dass die Braut im Hohelied sich vom Bräutigam selbst ernährt hat. Auch wenn es im Verborgenen geschehen ist. Auch bei uns ist zu merken, wenn wir uns mit der Nahrung Ägyptens ernähren, mit dem Knoblauch und mit den Zwiebeln. Das wird man uns anmerken. Statt uns mit dem Herrn, dem Brot des Lebens zu ernähren. Das ist genau das, was die Schrift Weltlichkeit nennt. Wir haben uns neulich schon mal daran erinnert. Weltlichkeit ist nicht so die äußeren Dinge, die uns sofort einfallen, wenn wir daran denken, die bei uns ja lange Jahre auch sehr angeprangert wurden. Weltlichkeit ist nach Römer 12 vor allem das Inneres. Sie ist das Maß dafür, inwieweit wir von unserem Denken, in unserem Denken und Handeln von dieser Welt beeinflusst sind. Sicherlich kommen wir täglich mit den Machenschaften dieser Welt in Berührung. Aber dann kommt es darauf an, ob unsere Abwehrkräfte durch richtige Ernährung mobilisiert sind. Wenn sie das nicht sind, dann wird uns das Denken und das Handeln dieser Welt prägen. Und das wird in unserem Auftragen und in unserem Auftreten, in unserem Verhalten zu merken sein. Deshalb ist es so wichtig, auf diesen grünen Auen sich richtig zu ernähren, regelmäßig das Wort zu lesen. Nicht nur, um es zu studieren, sondern, dass wir uns auch Zeit nehmen, das Gelesene wiederzukäuen, das heißt zu überdenken. Ist nicht damit getan, so schnell ein Kapitelchen zu lesen oder ein Kalenderzettelchen mit einem Vers, so wie viele so das Essen herunterschlingen, so zack, zack, ohne zu kauen. Das ist unbekömmlich. Wir müssen uns auch fragen, was habe ich da jetzt eigentlich gelesen? Was ist die Botschaft jetzt für mich ganz persönlich in diesem Abschnitt? Was hat mir das jetzt zu sagen? Zur richtigen Ernährung gehört auch das Trinken. Deshalb wird das Schaf vom guten Hirten zu stillen Wassern geführt. Israel als Volk waren nicht nur stille Wasser gegeben, ihnen waren auch die Bäche gegeben, die Quellen, die oberen, unteren Quellen und auch die Brunnen gegeben. In Johannes 4 spricht der Herr Jesus von dem lebendigen Wasser, was in uns eine Quelle Wassers wird. Er führt das in Kapitel 7 dann weiter aus. Das sind immer die wieder neu wieder aufkommenden und aufquellenden Segnungen, an denen wir uns erfreuen können. Aber es gibt auch im Wort Gottes diese stillen Wasser. Ich denke, das sehen wir beispielsweise im Johannesevangelium im Obersaal in den Kapiteln 13 bis 17. Da spricht der Herr Jesus mit seinen Jüngern über die Dinge des Himmels, des Vaterhauses. Da spricht er über seinen Frieden. Da spricht er über seine Freude und seine Herrlichkeit. Das sind diese aufgesammelten, stehenden Wasser, die etwas von der Tiefe des Grundes, etwas von der Tiefe der Gedanken Gottes durchschimmern lassen. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, um seines Namens willen. Das Wort erquicken hat nicht nur die übertragene Bedeutung von stärken oder erfreuen. Es bedeutet eigentlich beleben, lebendig machen. Gott sieht nämlich denjenigen, der den richtigen Weg verloren hat, irgendwie wieder unter dem Tod befindlich. Er sieht ihn im Todesbereich und deshalb muss er wieder belebt werden. So wie wir das in einem Lied singen, glaube ich, im Lied im 22, O belebe alle Glieder, Heiland deines Leibes du. Das Leben in einem solchen Gläubigen muss wieder neu entfacht werden. Er erquickt meine Seele, heißt also so viel, er stellt meine Seele wieder her. Und deshalb fährt auch David hier fort, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Schafe haben nämlich die Neigung, andere Wege zu gehen. Eigentlich sind Schafe ja Herdentiere, wie wir Menschen auch. Sie sind bestrebt, den anderen Schafen zu folgen. Im Grunde ist das eine gefährliche Eigenschaft. Nur deshalb etwas zu tun, weil alle anderen das auch tun. Umgekehrt ist es ja ebenso gefährlich, nur das zu tun, was die anderen eben nicht tun. Oder das nicht zu tun, was die anderen tun. Wir können das drehen, wie wir wollen. Beobachten wir nicht auch diese Neigung oft bei uns, besonders wenn wir jung sind, anders sein zu wollen als die anderen? Und das ist auch im Geistlichen eine Gefahr. Wenn man sagt, wir brauchen immer was anderes, was soll immer diese alten Wahrheiten? Das kennen wir doch, ist doch verstaubt. Wir brauchen andere Dinge. Das können wir auch dann sehen, auch umgekehrt, können wir auch viel Bequemlichkeit sehen in unserem, bei uns selbst, bei anderen Christen, die alles einfach nur so tun, wie die anderen es tun. So wird es wohl richtig sein, haben wir immer so gemacht. Das ist natürlich genauso falsch. Ohne jemals über den eingeschlagenen Weg selbstständig nachgedacht zu haben. Das eine ist so falsch wie das andere. Die Wege, die uns der Herr leiten will, sind seine Wege, sind gerade Wege, rechte Pfade, Pfade der Gerechtigkeit. Eigentlich sind es ja nur Spuren, die er uns vorauf über diese Erde gegangen ist. Da muss man schon genau hinsehen, wenn man die richtig erkennen will. Sie sind leicht mit den krummen Faden zu verwechseln, wenn man nicht genau hinsieht. Und wenn man nur so läuft, wie die anderen laufen. Wir sollten nie etwas tun, weil alle anderen das machen, sondern weil der Herr uns klar macht, so wie Jesaja das sagt, dies ist der Weg, wandle darauf. Und das muss ich ganz persönlich wissen. Denn der Herr ist nicht nur unser Hirte, er ist mein Hirte. Ich muss wissen, der Weg, den ich gehe, diese Art des Zusammenkommens, wie wir es hier tun, ist die richtige. Nicht weil meine Eltern, nicht weil die alten Brüder das sagen, sondern weil es mir aus dem Worte Gottes, weil ich aus dem Worte Gottes klar erkannt habe. Ich muss aus dem Worte Gottes genau belegen können, warum ich hier in dieser Gemeinde bin. Auch wenn ich wanderte im Tale des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Es kommen Augenblicke im Leben der Herde oder eines einzelnen Schafes, in denen es keine grünen Auen und keine stillen Wasser mehr gibt. Ja, in denen es nicht einmal mehr diese Mittagshitze gibt, sondern nur noch Finsternis, ja sogar Todesschatten. Wir alle haben es mit dem Tod zu tun, nicht nur, wenn wir da mal selbst hindurch müssen, wenn der Herr bis dahin noch nicht gekommen sein sollte, sondern wir haben es auch in unserer Umgebung mit dem Tod zu tun. In der geistlichen Familie, hier am Ort, der Ortsgemeinde, oder auch in der leiblichen Familie. Und wenn jemand, der uns nahe stand, durch den Tod gehen musste, dann ist die Frage, wie haben wir da reagiert? Haben wir da all die guten und sorglosen Zeiten vergessen und sind dann sogar bitter gegen den Herrn geworden, weil er die Todesschatten auf unsere Bitte hin nicht weggenommen hat? Das kann er auch. Das hat er auch schon mehr als einmal gemacht. Ich möchte über niemanden urteilen, der so reagiert. Ich weiß selbst nicht, wie ich in einer solchen Situation reagieren würde. Aber der Herr nimmt auf unser Flehen selten die Todesschatten weg. Aber er möchte immer etwas hineinbringen. Der Herr hatte nicht verhindert, dass das Schaf im Tale des Todesschattens wanderte. Aber es war nicht bitter geworden. David hatte sich nicht gegen das Tal des Todesschattens aufgelehnt, denn er sagt, denn du bist bei mir. Das zu erfahren, ist in einer solchen Situation ist das Wichtigste. Die Söhne Korahs erheben in dem Psalm 42 bis 44 ganz bittere Klage. Sie schreiben da, dass sie wie Schlachtschafe gerechnet wurden. Das waren auch Todesschatten, die sie erlebten. Und der Herr gibt ihnen dann in dem Psalm 45, in dem Lied von dem Geliebten, was darauf folgt, die Antwort. Da sehen sie ihren Messias beschrieben. Und das löst bei ihnen Freude aus, obschon die Todesschatten noch da waren. Und trotzdem ist die Stimmung in diesem Psalm ganz anders. Gott hat auch nicht verhindert, dass die Freunde Daniels in Todesschatten gerieten. Sie waren sogar im festen Vertrauen auf die Allmacht Gottes dort hineingekommen, als sie das Gebot des Königs übertraten. Gott hatte das nicht verhindert. Aber sie konnten sagen, denn du bist bei mir. Der vierte Mann im Feuerofen war der Sohn Gottes selbst. Gott hatte nicht verhindert, dass sein Volk im Feuerofen Ägyptens war. Es musste in der Sklaverei viel, viel leiden. Gott hat diese Todesschatten nicht verhindert. Aber er war bei ihnen. Er war vom Himmel herabgekommen und wohnte im Dornstrauch, der zwar brannte, aber nicht vom Feuer verzehrt wurde. So ist das auch mit uns heute. Er ist nicht nur im unendlich fernen Himmel und schaut von dort auf unsere Todesschatten hinab. Nein, er kommt zu uns selbst in diese schwierige Not hinein. Es ist so, wie Jesaja das beschreibt im 43. Kapitel seines Buches: Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Manchmal mag es scheinen, als ob er abwesend sei. So wie der Herr auf dem Berge war, ich denke an Matthäus 14, als seine Jünger in dem Schiff Not litten. Aber er war auf dem Berg und betete für sie. So ist der Herr Jesus einerseits für uns im Himmel, um sich für uns zu verwenden. Andererseits ist er auch bei uns selbst in unserer Not. Wenn der Sohn Gottes in unserem notleidenden Schiff ist, wie kann es da verloren gehen? Der Gläubige kann sagen: Du bist bei mir, ich fürchte nichts Übles. Wir haben einen Herrn, der Todesschatten aus eigenem Erleben kennt wie kein anderer. Wir haben heute Morgen noch dran gedacht. Er selbst war als Mensch im Tode. Wenn jemand in Not und Trauer ist, dann kann von uns nur der am besten Trost geben, der eine solche Situation schon erlebt hat. Aber wenn jemand von uns so unmittelbar vor dem Tal des Todesschattens steht und hindurch muss, dann kann keiner von uns sagen: Ich kenne das, ich habe das auch erlebt. Wir können beispielsweise einen Angehörigen nur ein Stück begleiten, aber durch das eigentliche Tal muss er allein gehen. Das heißt nicht allein, das heißt ohne uns. Wir müssen ihn dann loslassen. Aber allein muss er dennoch nicht gehen, weil der gute Hirte da ist und mitgeht. Er, der selbst im Tode war, als er sein Leben für die Schafe dahingegeben hat. Er, den Gott aber als den großen Hirten der Schafe aus dem Tode wiedergebracht hat, der kennt das Todestal und der geht mit. Und der ist auch dann bei uns. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wie kann denn ein Stab Trost spenden? Wofür hat der gute Hirte den Stab bei sich? In erster Linie, um das Schaf bei der Herde zu halten. Notfalls muss er damit schlagen und züchtigen. Aber wenn das bei uns der Fall ist, dann ist dadurch der Beweis erbracht, dass wir Söhne Gottes sind. Nach Hebräer 12, der Vater züchtigt nur Söhne, die er liebt, nicht Bastarde. Außerdem gibt der Stab den Schafen Schutz. Mit diesem Stab ging David dem Löwen und dem Bären entgegen, die die Schafe rauben wollten. Was hat denn Mose, der gute Hirte seines Volkes, nicht alles mit dem Stab gemacht? Er hat das Rote Meer trockengelegt. Er hat dem Volke Wasser aus dem Felsen damit verschafft. Dem Volke damit zum Sieg verholfen, als es unter Josuas Führung gegen Amalek kämpfte, als er auf dem Berge war. Wie gut, dass unser Herr diesen Stab in seiner Hand hat. Damit hat er alles unter Kontrolle, ja, die ganze Weltgeschichte. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Als David auf den grünen Auen war, da haben wir nichts davon gehört, dass sein Becher überfloss. Aber nachdem er die Todesschatten erlebt hatte, sagte er, mein Becher fließt über. Vielleicht haben wir, der eine mehr, der andere weniger, auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Wann haben wir mehr Freude im Herrn erlebt? Dann, als alles glatt ging in unserem Leben, oder dann, als wir schwierige Zeiten durchstehen mussten und den tröstenden Stab des guten Hirten gespürt haben? Wann hat Paulus den Philippern geschrieben? Freut euch im Herrn alle Zeit. Als er in größter Not im Gefängnis zu Rom saß, als er den Tod vor Augen hatte, als er sah, dass das Evangelium aus Neid und Streit verkündigt wurde, als alle aus Asien ihn verlassen hatten. Da schrieb er, freut euch im Herrn alle Zeit. Das war keine Stimme aus dem Himmel, die Philipper erreichte. Sonst hätten sie sagen können, naja, im Himmel ist das so, da macht das sein. Aber hier gibt es keine Gründe, sich zu freuen. Das war eine Botschaft aus dem tiefsten Gefängnis in Rom. Gerade da hat auch Paulus erfahren, mein Becher fließt über. Es ist der Wille des Herrn, uns schon während unseres Erdenlebens alle Segnungen der Gemeinschaft zu schenken. Aber hier tut er es angesichts unserer Feinde. Wir werden in aller Ewigkeit vom Herrn einen Tisch bekommen, an dem wir uns niederlassen dürfen. So wie er es in Lukas 12 beschreibt. Er wird sich umgürten, uns mit allen Segnungen des Himmels bedienen in der Ewigkeit. Aber heute bereitet er uns einen Tisch angesichts unserer Feinde. Da dürfen wir seinen Tod verkündigen, und zwar unseren und seinen Feinden, für die er ja bis heute tot im Grab liegt. Deshalb ist es eine besondere Freude für Gott, dass jetzt schon solche da sind, die in dieser Welt sich zu seinem Sohn bekennen, der immer noch der Verachtete ist. Wenn es auch nur zwei oder drei sind, das wird sicherlich unsere Freude erhöhen, wenn wir bald in der Herrlichkeit bei dem Herrn an seinem Tisch sind, dort, wo es keine Feinde mehr geben wird. Es scheint ein Grundsatz in der Schrift zu sein, dass Freuden umso tiefer sind, wenn ihnen Leiden vorausgehen. So heißt es auch von dem Herrn Jesus, dass er wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete, in Hebräer 12, Vers 2. Wir werden Freuden erleben, die das erste Menschenpaar nicht kannte. Solange sie unschuldig waren, kannten sie keine Leiden, aber auch keine Freude der Erlösung und auch Befreiung. In der Ewigkeit wird vollkommene Freude sein. Aber genossen von Menschen, die auf der Erde Leiden erlebt haben, Leiden erfahren haben, da wird vollkommener Friede sein. Aber genossen von Menschen, die auf der Erde Kampf, Kriege und Not erlebt haben, da wird vollkommene Gerechtigkeit sein. aber genossen von Menschen, die auf der Erde erfahren haben, was es bedeutet, ungerecht behandelt zu werden. Sogar von Brüdern und Mitgeschwistern. Wir werden vollkommene Freude genießen in Erinnerung der Leiden dieser Erde. Aber hier auf der Erde genießen wir schon diese Freude inmitten der Leiden. Das ist das Freudenöl. Das ist das Öl der Freude, gewirkt durch den Heiligen Geist. Aber angesichts der Feinde, inmitten einer Welt, die keine Freude kennt. Fürwahr, Güte und Huld werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn auf immer da. Sind wir wirklich davon überzeugt, dass die Güte und Huld unseres Herrn uns umgeben werden? Was das Leben auch bringen mag? Das ist Glaube. Glaube bedeutet nicht nur, Jesus Christus als Heiland und Herrn anzunehmen. Glaube bedeutet auch, unerschütterliches Vertrauen in sein Handeln zu uns zu haben. Das ist nicht immer einfach, denn die Bibel spricht nicht von ungefähr von der Gabe des Glaubens in 1. Korinther 12. Jeder von uns, der sich selbst etwas kennt, weiß, wie schwer das ist, darauf zu vertrauen, dass seine Güte und seine Huld uns folgen werden. Sonst wären wir nicht so leicht resigniert durch die Schwierigkeiten um uns her. David hatte diesen Glauben. Er wusste, Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich wohne im Hause des Herrn auf immer da. Vielleicht dachte David bei diesen Versen an die Ewigkeit, wenn er diese Erde verlassen würde. Vielleicht dachte er aber auch an den zukünftigen Tempel in Jerusalem, der ihm so am Herzen lag. Im Psalm 27 sagt er, im vierten Vers, eines habe ich vom Herrn erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in meinem Tempel, in seinem Tempel. Eines hatte er erbeten, das war sein Herzenswunsch. Manchmal kommt es im Leben auf so eine entscheidende Sache an. Eines ist Not, musste der Herr zu Martha sagen. Maria hat in kühlen Tagen zu seinen Füßen gesessen, auf grünen Auen, an stillem Wasser. Das zeigt sich in der Mittagshitze, als ihr Bruder Lazarus starb. Eines fehlt dir, sagte Herr Jesus zum reichen Jüngling. Dieses eine wollte David haben. Er wollte nicht nur, wie die anderen Männer seines Volkes, dreimal im Jahr zum Haus des Herrn gehen, sondern er wollte ununterbrochen da sein. Er wollte dort wohnen. Im Tempel gab es Wohnungen für die Priester. Wenn das auch unser Wunsch wäre, nicht nur zu den Festen des Herrn, nicht nur zu den Zusammenkünften zu kommen, um dort mit den Dingen des Herrn beschäftigt zu sein. Und wie schön wäre das, wenn wir das alle täten. Sondern immer, auch zu Hause, die ganze Woche lang, jeden Tag damit beschäftigt zu sein. Wenn es um das praktische Leben ging, wusste David, dass ihm Güte und Huld des Herrn folgen würden. Und wenn es um seine Ruhe, um sein Verbleiben, sein Wohnen ging, wollte er im Hause des Herrn in Gemeinschaft mit ihm sein und dort verbleiben. Wenn das wirklich auch unser Wunsch ist und wir das in die Praxis umsetzen, dann werden wir nicht nur durch Schwierigkeiten, sogar nicht durch Todesschatten erschüttert werden, sondern gerade dadurch einen überfließenden Becher erhalten und eine Freude erfahren, die wir selbst auf den grünen Auen nicht erlebt haben. Das ist Gnade, die nur ein Schaf des guten Hirten erfahren kann.